Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend, einem Tag, an dem viele nach Israel schauten, die Waffenruhe, die Freilassung von Geiseln, auch bei der Gedenkfeier zur Befreiung von Auschwitz in Frankfurt am Main. Etwa zeitgleich war die Videoplattform TikTok in den USA abgeschaltet, vergleichsweise banal, aber die 170 Millionen US-amerikanischen Nutzer, die finden das gar nicht so lustig, und auch wenn TikTok dann wieder lief, ist die Zukunft tatsächlich ungeklärt. Einschätzungen liefert hier bei Fazit Markus Beckedahl. Und am Burgtheater in Wien diskutierten Schriftsteller über den Rechtsruck in Osteuropa und Österreich. Die Lage, sagt die Journalistin Katrin Kahlweit, die ist durchaus ernst, aber noch haben wir eine vielfältige Kultur- und Medienlandschaft, die bereit ist zur Gegenwehr. Mehr dazu im Interview nach den Kulturnachrichten. Ob dieses Abkommen wirklich eingehalten wird, das wurde von vielen Menschen in Israel bezweifelt. Allzu oft war man schon nahe an einem Deal gewesen, der dann doch wieder platzte. Aber nach mehr als 15 Monaten Krieg und Geiselhaft im Gazastreifen trat heute tatsächlich eine vorübergehende Waffenruhe in Kraft. Und es wurden auch 3 Geiseln freigelassen. 3 von 100, die noch vermisst werden und die sicher nicht mehr alle leben werden. Die Journalistin und Buchautorin Sarah Levy, die vor fast 5 Jahren von Frankfurt nach Tel Aviv ausgewandert ist, hat wie viele Menschen in Israel diese Freilassung mitverfolgt heute. Guten Abend, Frau Levy.
Guten Abend.
Ein hochemotionaler Tag, schätze ich, zumal ja bis zuletzt unklar war, ob es wirklich klappt. Haben Sie den Tag am Fernseher und in den sozialen Medien verbracht oder vielleicht sogar draußen auf der Straße mit anderen?
Alles zusammen. Ich war eigentlich die ganze Zeit am Gucken, also schon wirklich von 7 Uhr morgens nebenher den Fernseher laufen lassen, während ich gearbeitet habe, während ich die Wohnung geputzt habe. Dann habe ich meinen Sohn abgeholt, habe auf dem Handy das Ganze begleitet und es schienen auch alle um mich herum genauso zu machen. Und dann wollte ausgerechnet mein Sohn noch einen Spaziergang machen heute mit seinem kleinen Laufrad. Und dann musste ich natürlich weiter gucken. Dann lief das Ganze auf dem Handy weiter und dann wieder zu Hause vom Fernseher. Mhm. So lief das Ganze.
Ja, man kann sagen, dieses Land Israel hat gebannt, gewartet, was heute passiert. Ja, und das war das Thema
und
Nummer 1.
Wartet weiter darauf. Also ich war gestern Abend noch auf der Demonstration und da haben die Familien gesprochen, die Mütter, die bereits freigelassenen Geiseln, und alle haben darum gefleht, diesen Deal bitte nicht irgendwie schief gehen zu lassen. Sie haben in alle Richtungen gefleht, sowohl an die israelische Regierung als auch an die Hamas, als auch an alle, die irgendwie darauf Einfluss haben. Aber es ist eine ganz große Angst, die mitgeschwebt ist und leider auch immer noch mitschwebt.
Dieses Abkommen ist ja auch hart kritisiert worden, weil eben nicht alle Geiseln gleichzeitig freigelassen werden und weil man vielleicht auch ein bisschen daran gezweifelt hat, ob die israelische Regierung dafür gekämpft hat, gerade für die Angehörigen ja schwer zu ertragen, diese Vorstellung.
Ja, und der Deal ist halt auch ziemlich derselbe wie vor 8 Monaten. Also wir fragen uns alle, was ist in dieser Zeit passiert, wenn wir heute die Bilder gesehen haben von Hamas, die irgendwie mit gezückten Waffen auf frisch geschniegelten Autos irgendwie durch die Massen fahren und bejubelt werden. Und man fragt sich, was hat es gebracht, irgendwie 8 Monate zu kämpfen und denselben Deal zu bekommen und trotzdem nicht alle Menschen rauszubekommen. Also hier ist viele große Skepsis da und auch ein großes Bangen, ob diese ganzen 1000 Phasen, die jetzt kommen werden, jede Woche werden 3-4 Leute freigelassen. Wir haben heute gesehen, was alles schief gehen kann. Es ist nicht so eine große Erleichterung wie beim letzten Deal vor einem Jahr.
Mhm. Alles schief gehen, Sie deuten an, wahrscheinlich, dass man ja auch mit Verzögerungen klarkommen musste und dass das Ganze eben auch später begonnen hat als eigentlich geplant, weil wohl noch eine Liste mit Namen gefehlt hat.
Ja, 24 Stunden vor dem Beginn der Waffenruhe um 8.30 Uhr sollten eigentlich eine Liste kommen mit den Namen der freigelassenen Geiseln. Die kam nicht. Das hatte eigentlich Hamas vorher zugesagt. Und dann hieß es irgendwie, es gibt eine technische Verzögerung, was auch immer das heißt mag. Die Liste kam dann wirklich erst fast 2 Stunden später. Und natürlich hat das, also von unserer Seite aus, die Waffenruhe noch nicht angefangen. Und die Armee hat weiter angegriffen. Und in Gaza liefen schon die ersten Zivilisten wieder in den nördlichen Bereich, der von der Armee abgesperrt worden war. Also das war einfach ein ganz großes Chaos. Und wir saßen nur da und haben schon alles wieder den Bach runtergehen sehen. Also es ist wie eine Achterbahnfahrt von schrecklichen Gefühlen, die man nicht haben möchte.
Also kein Tag der Erleichterung. Wie steht es um andere Gefühle wie Wut?
Wut hatte ich gestern, als ich auf der Demo war. Es ist eher so eine Hilflosigkeit inzwischen da und so ein Gefühl von, man weiß auch nicht mehr, was man machen soll. Also man geht auf die Demos, es gibt keine Wahlen, um da irgendwie dagegen anzugehen. Es ist einfach ein ganz großes Gefühl von, wir haben niemanden, der uns regiert, der darauf hört, was wir wollen. Die meisten Menschen im Volk sind für ein Abkommen, für alle Geiseln. Und es ist einfach egal, was wir wollen. Es ist wirklich einfach egal, was wir wollen. Die Regierung macht, was für sie selbst am besten ist.
Also große Zweifel und Ablehnung der israelischen Regierung?
Ja, natürlich gibt es immer noch einen festen Kern der Unterstützer, aber keine Mehrheiten mehr. Und das ist aber egal, weil es gibt keine Wahlen. Und so lange müssen wir jetzt ausharren und irgendwie versuchen, dass der Schaden, der eh schon angerichtet ist, minimiert wird. Und dafür ist eine Waffenruhe einfach total wichtig und ein Abkommen, um endlich die Menschen nach Hause zu bringen, auch wenn es nur ein Anfang ist für eine langfristige Ruhe.
Es sind 3 Geiseln freigelassen worden, 3 Frauen. Was haben die für einen Eindruck auf Sie gemacht von dem, was Sie jetzt da vielleicht auch über die sozialen Medien und die Fernseher sehen konnten?
Das sind starke Frauen. Also das hat man ihnen angesehen. Die sahen natürlich blass aus und verängstigt, als irgendwie die Massen in Gaza um sie rumgelaufen sind und geschrien haben und die das Auto wechseln mussten von dem Hamas-Wagen in das Rote Kreuz-Wagen. Die sahen schon sehr verängstigt aus. Und der einen Emily fehlten ein paar Finger, weil die wurde verletzt am 7. Oktober. Und also ich glaube, das ist nicht erst so immer der erste Eindruck, der kommt. Und das ist, glaube ich, das, was für alle hier auch so mitschwingt. Das Gefühl, dass jetzt die Geschichten wiederkommen. Die Geschichten aus der Gefangenschaft, die Geschichten über andere Gefangene, die nicht auf irgendwelchen Listen stehen. Die Geschichten auch über Morde, die wir noch nicht mitbekommen haben, die einfach noch nicht aus der Gefangenschaft zu uns gekommen sind. Und das ist jetzt wirklich einerseits diese totale Erleichterung. Wir sehen, wie diese Mädchen in die Arme ihrer Mütter fallen. Und gleichzeitig so ein, was kommt noch alles jetzt? Und müssen wir das Ganze jetzt noch 94 Mal durchstehen?
Sie sind, Frau Levy, vor 5 Jahren, knapp 5 Jahren nach Israel gekommen, in eine bereits vermutlich ja gespaltene Gesellschaft hinein. Wie hat sich das denn seit diesem 7. Oktober verändert?
Das ganze Land ist traumatisiert auf eine ganz extreme Art und Weise, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Also das ist hier eine Art 11.9. für die Israelis. Du hast einerseits diese Traumatisierung, diese ganz tiefe, und andererseits hast du diese Radikalisierung der ganzen Gesellschaft. Also viele Gefühle, die vorher schon da waren, sind noch extremer geworden. Die Abneigung, das Misstrauen gegenüber den Nachbarn, das Gefühl, dass niemals Frieden möglich ist, das ist gerade ganz, ganz stark. Und leider auch sehr radikale Ausrufe und viel, viel auch weggucken, dass man eigentlich nicht wissen will, was passiert da eigentlich, was macht unsere Armee eigentlich in Gaza.
Haben Sie denn darüber auch mal nachgedacht, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
Ständig, aber auch schon vor dem 7. Oktober. Also ich habe ganz große Zweifel gehabt, als diese Justizreform hier diskutiert wurde. Das ist einfach ein Gefühl gewesen, dass Israel sich auf dem Weg ist, weniger demokratisch zu werden, religiöser zu werden, extremer zu werden, und die Menschen plötzlich anfangen, um sich zu schlagen mit ihren Wurzeln und darauf zu beharren, dass sie doch die wahren Israelis sind und die anderen sie nicht anerkennen. Also es war ganz schlimme Stimmung hier schon vor dem 7. Oktober. Und dann kam der 7. Oktober und dann hatte man merklich plötzlich das Gefühl, dass man vielleicht woanders auch nicht so gut aufgehoben ist. Also dass es auch in Deutschland nicht einfach ist als Israeli. Und mein Mann ist eben Israeli und mein Kind ist halb und halb. Da hat man dann plötzlich das Gefühl, dass man nicht mehr so die Wahl hat. Und deswegen, diese Frage stellt sich mir immer noch, aber sie ist nicht mehr so drängend und sie ist eher so in den Hintergrund gerückt, so irgendwann vielleicht.
Sarah Levy, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und alles Gute Ihnen.
Danke sehr.
Am 27. Januar 2025 jährt sich zum 80. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Dieser Tag ist seit knapp 30 Jahren auch der offizielle deutsche Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Die jüdische Gemeinde Frankfurt am Main hat zu diesem Anlass schon heute einen Tag mit Vorträgen und Gesprächen veranstaltet. Bundeskanzler Olaf Scholz war dort, aber auch Publizistinnen Caroline Ehmke, Thea Dorn oder Michelle Friedmann. Es ging um das größte Verbrechen der Menschheit, aber auch dort in Frankfurt um Israel und Gaza, den 7. Oktober 23. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau war für Fazit dort. Haben die aktuellen Entwicklungen, Ludger Fittkau, die vorübergehende Waffenruhe und die Geiselfreilassung diesen Gedenktag in Frankfurt thematisch eingeholt?
Ja, auf jeden Fall, Frau Schwarz, das muss man sagen. Es war große Erleichterung, richtiger Beifall, Jubel brandete auf, als dann am Nachmittag bekannt wurde, dass die ersten drei Geiseln freigelassen worden sind. Man muss bedenken, es ist eine große jüdische Gemeinde in Frankfurt, die haben auch viele Verwandte in Israel. Es gab immer wieder Beschreibungen von Besuchen auch in Israel und dem Mitfiebern mit den noch lebenden Geiseln. Und das hat tatsächlich eine große Erleichterung ausgelöst. Gleichzeitig hat man sozusagen gesagt, man denkt auch an die, die eben jetzt noch vielleicht freikommen können und an deren Angehörigen. Aber das stimmt, es hat die Veranstaltung sehr stark geprägt am Anfang.
Aber eigentlich stand das Gedenken an Auschwitz, an die Freilassung vor 80 Jahren im Mittelpunkt. Wie wurde denn dieses Jahrestags gedacht im Jahr 2024?
Ja, man hat schon Appelle gehört bei mehreren Veranstaltungen, es ging den ganzen Tag lang, dass man diesen Auschwitz-Gedenktag nicht ritualisieren soll. Und wichtig sind natürlich dann immer auch Zeitzeugenberichte, die Zeitzeugen sterben aus. Aber es gibt ja auch Angehörige, die noch einiges gehört haben. Enkel, die Enkelgeneration, zum Beispiel Benjamin Graumann, der jetzige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, hatte ein Erlebnis seines Opas in Auschwitz berichtet.
Als mein Opa nach einer tagelangen Höllenfahrt in den überfüllten Viehwaggons nach Auschwitz kam, wurden Männer und Frauen umgehend voneinander getrennt. Und so verlor mein Opa seine Mutter und seine Schwester sofort aus den Augen. Nachdem er diese Lektion an der Rampe in Auschwitz überstanden hatte, ging mein damals 20 Jahre alter Opa auf einen SS-Mann zu und fragte ihn, wann er seine Schwester und seine Mutter wiedersehen könne. Der SS-Mann zeigte auf den rauchenden Schornstein des Krematoriums und sagte, morgen früh dort oben.
Und so ist es eben, dass viele Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, doch noch viele Geschichten, auch schreckliche Ereignisse aus ihrer Familie überliefert bekommen haben und auch noch mitteilen können. Und das ist auch in der Enkelgeneration sehr, sehr eindrucksvoll gewesen, finde ich.
Kein Gedenken und kein Erinnern des Holocaust ohne den Blick in die Gegenwart, also nicht Dokumenta, sondern wirklich das Heute. Mit welchem Fokus?
Fokus aufs Internet ist von mehreren, auch jungen Jüdinnen und Juden, die aktiv sind im Netz, wird berichtet, dass der Hass und die Hetze gegen Menschen, die sich als Juden outen, sehr, sehr groß ist und dass es da wirklich immer noch eine Flut von Hass und Hetze gibt. Und auch damit wurde der Bundeskanzler konfrontiert und er hat auch da nicht ausweichend reagiert, sondern nachdenklich.
Ich denke in letzter Zeit immer öfter darüber nach, ob das nicht richtig gewesen wäre, damals zu sagen, man kann nicht anonym und kann nicht unzuordbar sein. Das würde uns, glaube ich, viele Probleme ersparen. Ich will aber, damit wir uns nicht, indem wir das gesagt haben, erzählen, wir hätten die Lösung schon gefunden, sagen, was so auch die Einwände sind. Der Maidan, die Orangene Revolution, wäre durch auch anonym äußerbare Diskussionen der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht möglich gewesen.
Der Maidan und auch der arabische Frühling waren ja immer Beispiele dafür, dass die Anonymität die Aufständischen gegen die Diktaturen dort geschützt hat. Und man muss natürlich, wenn man Anonymität jetzt durchsetzt, dann auch das insgesamt durchsetzen. Und damit wären solche Wege der Opposition übers Netz natürlich wahrscheinlich erschwert.
Gerade die jüdische Gemeinde in Frankfurt hat sich ja auch bei der Diskussion um die letzte Dokumenta und diesen Antisemitismus-Skandal sehr stark eingebracht. Ging es darum heute auch nochmal?
Für mich war es ein bisschen überraschend, weil es ist ja schon eine Zeit lang her und jetzt gibt es eine neue Dokumentaleitung für die nächste Dokumenta. Aber in der Tat, es gab sehr große Empörungen, gerade in Frankfurt, dass man gesagt hat, wir haben als Jüdinnen und Juden sehr früh gewarnt vor diesem Antisemitismus. Die Hinweise auf Rohan Grupa, auf Antisemitismus da in Indonesien waren früh da und man hat nicht auf uns gehört. Und das sei ein Symbol oder ein Symptom eigentlich, dass die jüdische Stimme in Deutschland doch nicht so gehört wird, wie es vielleicht nötig wäre, so viel verschiedene Vertreter. Und darauf hat der Bundeskanzler Olaf Scholz dann geantwortet, indem er verraten hat, ich kannte es noch nicht, dass er mit seiner Frau nicht dahin gefahren ist. Deswegen, er ist, seitdem er 25 war, immer auf die Dokumenta gefahren mit seiner Frau, sagt er, und ist nicht hingefahren. Und auf die Frage von Thea Dorn, ob es denn richtig sei, dass die Staatsanwaltschaft Kassel da nicht ermittelt hätte und gesagt hat, es sei kein Antisemitismus, antwortete Olaf Scholz Folgendes.
Mein Gefühl ist, dass die Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht zutreffend ist, um das mal so zu sagen. Ich hätte das anders gesehen. Das gilt nicht, weil es ja Gewaltenteilung in Deutschland gibt, aus guten Gründen, und für die müssen wir einstehen. Aber als Vertreter der Exekutive und in dem Fall der Bundesregierung, nicht der Zuständigen, aber das ändert ja nichts daran, bin ich nicht dieser Meinung, wenn ich das mal so sagen darf.
Also Olaf Scholz war an mehreren Punkten heute Abend wirklich meinungsfreudig, das muss man sagen.
Also insgesamt, Ludger Fittgau, ein interessanter, ein spannender Tag mit neuen Einsichten in Frankfurt in der jüdischen Gemeinde?
Unbedingt. Also man hat schon gemerkt, dass gerade der 7. Oktober, also der Angriff der Hamas auf Israel, das Leben vieler auch junger Jüdinnen und Juden in Deutschland nochmal enorm verändert hat, dass die Angst nochmal größer geworden ist, die Angst, die ohnehin durch Hass und Hetze im Internet da ist. Deswegen ist natürlich diese Nachricht, wir haben am Anfang darüber gesprochen, über die erste Geiselbefreiung heute, eine erleichternde Nachricht gewesen. Also die Hoffnung, dass Israel sich wieder stabilisiert, dass der Krieg irgendwie zu Ende geht, dass Israel auch als Fluchtpunkt, als Orientierungspunkt für viele deutsche Juden und Jüdinnen ganz entscheidend ist und eben dort auch wieder ein Leben, normaleres Leben möglich ist. In dieser Dramatik war mir das vorher auch nicht klar.
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Frankfurt am Main in der jüdischen Gemeinde mit Blick auf den 27. Januar, den 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Ludger Fittgau war für Fazit dabei. Vielen Dank. Die Videoplattform TikTok ist eines der einflussreichsten sozialen Medien. Allein in den USA gibt es 170 Millionen User und die saßen heute zumindest für einige Stunden auf dem Trockenen. Denn aufgrund eines juristischen Streits wurde die Plattform dort abgeschaltet. Über den Hintergrund haben wir hier bei Fazit auch schon berichtet. TikTok ist Tochter des in China ansässigen ByteDance-Konzerns und das wird als Sicherheitsrisiko angesehen, weswegen der US-Kongress ein Gesetz beschlossen hat, dass sich ByteDance von TikTok trennen muss oder eben der Stecker gezogen wird, was heute für ein paar Stunden tatsächlich eingetreten ist. Dann aber kam am Abend die Nachricht, dass TikTok wieder läuft und das wiederum hat mit einer Aussage von Donald Trump zu tun, der ja morgen inauguriert wird. Darüber gesprochen habe ich mit dem Publizisten Markus Beckedahl. Guten Abend.
Guten Abend.
Laut Entscheidung des Supreme Courts kann TikTok nur weiterlaufen, wenn es einen nicht-chinesischen Käufer findet. Den kann Trump aber bislang ja noch nicht vorweisen. Wie will er die Sache denn jetzt richten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben bisher die Ankündigung eines noch nicht amtierenden Präsidenten, der aber schon Rechtssicherheit versprochen hat, die er nicht versprechen kann. Aber Trump wird Präsident der USA und kann sich auch leisten, über dem Gesetz zu stehen. Das ist leider die Rechtsprechung dort. Und er hat einfach mal gesagt, naja, also 90 Tage weiter kann TikTok gerne laufen. In der Zeit soll ein Käufer gefunden werden. Und er hat auch gesagt, so, hallo ByteDance, findet einen amerikanischen Käufer für 50% der Anteile, dann können wir den globalen Markt untereinander aufteilen. Wir können gemeinsam viele Milliarden, vielleicht sogar Billionen Dollar verdienen. So steht das dann drin. Und die spannende Frage ist, löst das das Problem? Wahrscheinlich nicht, weil eine 50-50% Eigentümerschaft löst das Problem der nationalen Sicherheit nicht aufgrund der aktuellen Rechtsprechung. Und die andere Frage ist, warum sollte ByteDance, warum sollte China denn die Hälfte ihres globalen Geschäftes mit den Amerikanern teilen?
Ja, als Problem der Aufspaltung bzw. des Verkaufs wurden ja auch immer wieder die Algorithmen genannt. Die müsste ByteDance dann offenlegen, verkaufen, abgeben oder müsste man die irgendwie nachbauen?
Ja, es ist vollkommen unklar, was passieren würde, wenn beispielsweise ByteDance jetzt das US-Geschäft verkauft hätte. Da gibt es zwar 170 Millionen US-Amerikanerinnen, die dort Nutzerinnen sind. Allerdings geht es ja eigentlich erstmal nur darum, dass man deren Inhalte verkaufen könnte. Also die Videos, die dort gepostet worden sind, vielleicht noch das Nutzerinnenverhalten. Aber TikTok, ByteDance hat immer schon gesagt, sie werden nicht ihren Algorithmus, also sie werden nicht ihr geistiges Monopolrecht verkaufen. Also das Wissen sozusagen aus dem Unternehmen, was das, diese Plattform so mächtig macht. Und ich kann mir im Moment eher schwer vorstellen, dass man zukünftig eine Zusammenarbeit beispielsweise mit Elon Musk oder mit sonst irgendwem aus dem amerikanischen Tech-Milliardärsumfeld macht, um dann das globale TikTok aufzuteilen beziehungsweise gemeinsam zu betreiben, weil dann hätte man natürlich auch, müsste man auch schon seine Algorithmen preisgeben. Und das ist der Wettbewerbsvorteil, den China gerade hat.
Okay, also aber was heißt es? Dann müsste man ja vielleicht das Gesetz rückgängig machen. Oder welche Lösung gibt es noch? Oder TikTok geht wieder offline?
Naja, also es bleibt verrückt in den nächsten 90 Tagen. Es kann sein, dass in 90 Tagen wieder TikTok offline gehen wird, weil keine Lösung gefunden wurde, weil kein richtiger Käufer gefunden wurde, man sich nicht auf ein gutes Geschäft geeinigt hat. Es kann aber auch sein, dass, sagen wir mal, der US-Senat und das Repräsentantenhaus sich darauf einigen, das Gesetz wieder zu verändern. Aber wie gesagt, es steht immer noch in Zweifel, ob China überhaupt willig ist, sozusagen die Hälfte ihres Geschäfts zu verkaufen und wie viel dafür geboten werden würde, damit sie die Hälfte ihres Geschäfts und damit auch ihrer globalen Einflussmöglichkeit an US-Amerikaner veräußern und sie daran beteiligen.
Ist es eine Chance für Donald Trump oder hat er jetzt eine Menge Probleme am Hacken?
Das ist alles eigentlich total verrückt. Ursprünglich hatte Trump dieses Verbot noch als alter Präsident ins Spiel gebracht. Aber unter Joe Biden ist dieses Gesetz dann sozusagen verabschiedet worden und weiter verfolgt worden. Und jetzt sozusagen, wo Donald Trump wiederkommt, kann er sich als Retter von TikTok gegenüber 170 Millionen Nutzerinnen in den USA inszenieren. Und die leichte Tragödie an der Sache ist auch noch, dass TikTok vor allen Dingen die letzte Plattform ist, wo noch nicht rechte Inhalte in den USA dominant sind. Das heißt, die Demokraten haben auf TikTok oder demokratische Inhalte, also progressive Inhalte aus Sicht der USA, die ja immer schon ein bisschen anders vom politischen System sind als wir, werden auf TikTok bisschen besser verteilt als beispielsweise auf X, auf Facebook, auf Instagram, wo es eine konservative Übermacht mittlerweile gibt. Und es steht zu befürchten, dass wenn TikTok jetzt nochmal sozusagen unter Kontrolle von US-Tech-Milliardären kommt, dass die auch aus dem rechten Lager sein könnten, dass die halt quasi eine Hoheit über alle dominanten Plattformen hinweg für ihre rechten Sichtweisen irgendwie etablieren könnten.
Aber auch wenn viele User auf andere Plattformen gewechselt sind, so richtig vorstellbar ist es wohl nicht, dass diese Plattform TikTok in den USA nicht mehr zu benutzen ist, oder? Dazu ist sie einfach viel zu wichtig.
Ja, dafür ist sie vor allen Dingen viel zu beliebt und vor allen Dingen auch popkulturell sehr relevant. Das ist teilweise für jüngere Menschen fast schon sozusagen das Fernsehen des 21. Jahrhunderts gewesen. Aber auch deshalb ist es, sagen wir mal, für die Konkurrenten so interessant, auch TikTok vielleicht aus dem Verkehr zu schieben. Man kann sich schon vorstellen, dass irgendwie Meta, also das Unternehmen von Mark Zuckerberg hinter Facebook und Co., seit Jahren auch mitlobbyiert hat, dass dieses Gesetz kommt. Weil wenn TikTok irgendwie unter Kontrolle kommen würde, beziehungsweise vielleicht auch vom Markt verschwinden würde, dann gäbe es bessere Wettbewerbschancen für Instagram, für Facebook und Co., die schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie gerne ja, andere Plattformen, die sie selbst nicht kaufen können, einfach mal kopieren oder aus dem Markt drängen wollen.
Der Publizist Markus Becketal über die Zukunft von TikTok in den USA. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Birgit Dölling.
Ein iranisches Gericht hat den wegen Blasphemie verurteilten Sänger Amir Tatalu in einem Berufungsverfahren zum Tode verurteilt. Das berichtet die reformorientierte Zeitung Etemat in ihrer Online-Ausgabe. Das Urteil sei noch nicht endgültig, es könne Berufung eingelegt werden. Unter anderem werden ihm Ermutigung der jungen Generation zur Prostitution, Verbreitung von Propaganda gegen die Islamische Republik und Veröffentlichung obszöner Inhalte vorgeworfen. Der 37-jährige Sänger und Komponist ist einer der Pioniere des iranischen Raps. Nachdem er keine Lizenz für eine Tätigkeit im Musikbereich von den iranischen Behörden bekommen hatte, verlegte er 2018 seinen Wohnsitz in die türkische Metropole Istanbul. Im Dezember 2023 übergab ihn die türkische Justiz an den Iran. Seitdem sitzt Tatarlu in Haft. In Nashville, Tennessee, sind die Entwürfe für den Bob Dylan-Song Mr. Tambourine Man für umgerechnet 495.000 Euro versteigert worden. Wie der Guardian berichtet, enthalten die zwei vergibten Blätter aus dem Jahr 1965 verschiedene maschinengeschriebene Versionen des Liedtextes mit handschriftlichen Anmerkungen von Dylan. Auch eine Fender Telecaster, eine E-Gitarre von Dylan und ein von ihm geschaffenes Ölgemälde wurden versteigert. Dylan gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. 2016 erhielt er für seine Songtexte den Nobelpreis für Literatur. Bereits seit 1988 wird Starlight Express ohne Unterbrechung in Bochum aufgeführt. Damit ist es das weltweit einzige Musical, das so lange an einem bestimmten Ort gespielt wird. Sogar ein eigenes Theater hatte die Stadt Bochum dafür bauen lassen, für umstrittene 24 Millionen D-Mark. Nun wird der Mietvertrag erneut um mindestens 10 Jahre verlängert. In dem Stück geht es um einen Kindertraum, in dem Züge um die Wette fahren. Es wurde im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt, technisch und inhaltlich. So schrieb der Komponist Andrew Lloyd Webber 2018 die Handlung um. Seitdem sind weibliche Rollen mehr in den Vordergrund getreten. Das Trautonium ist ein weitgehend vergessenes Instrument. Dabei ist es eines der ersten elektronischen Musikinstrumente und etwa im Soundtrack zu Alfred Hitchcocks Horrorfilm »Die Vögel« zu hören. Der Apparat hat keine Tasten und wird mit Zeigefingern gespielt. Dabei wird eine über eine lange Metallschiene gespannte Saite niedergedrückt. So wird ein elektronischer Kontakt hergestellt. Entwickelt wurde es 1930 von Friedrich Trautwein und Oskar Sala. Das einzige spielfähige historische Trautonium steht im Händelhaus in Halle. Es musste aber erst repariert werden. Das erledigte der Musikwissenschaftler Ingolf Hädicke. Ein Draht sei falsch angelötet gewesen, sagte er. Es habe Tage gedauert, bis er den Fehler gefunden habe.
Noch würde man hier in Deutschland wohl nicht sagen, der Rechtsstaat ist in Gefahr, aber auch hier stehen in Kürze Wahlen an und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der wiederholt einmal mehr, dass er kein Bündnis mit der AfD eingehen werde, auch mit Blick auf Österreich, wo gerade eine, Zitat, fatale Situation zu erleben sei. Dort verhandelt ja die ÖVP mit den Teilen rechtsradikalen FPÖ unter Herbert Kickl, was vor wenigen Wochen noch undenkbar schien. Vor diesem Hintergrund fand heute am Akademietheater in Wien eine Diskussionsveranstaltung statt, die sich mit den Auswirkungen der nationalistischen Politik in Polen, Ungarn und der Slowakei auf die Kulturszene beschäftigte. Auf dem Podium saßen der slowakische Autor Michal Worecki und der österreichische Publizist Paul Lendwey. Katrin Kahlweit, mehrere Jahrzehnte Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung für Mittel- und Osteuropa in Wien und jetzt im Ruhestand, hat die Veranstaltung moderiert. Guten Abend, Frau Kahlweit.
Guten Abend.
Michal Worecki drohen ja bis zu 5 Jahren Haft, weil der die slowakische Kultusministerin als Neofaschistin bezeichnet hat. Wie blickt er auf die aktuelle Situation in seinem Heimatland?
Worecki ist eigentlich gar nicht so pessimistisch, weil die Zivilgesellschaft in der Slowakei immer noch sehr wach ist und sehr laut ist und weil auch die Opposition sehr wach und sehr laut ist. Diese Verleumdungsklage, die die Kultusministerin gegen ihn eingebracht hat, hat dazu geführt, dass er letzte Woche das erste Mal von der Polizei verhört wurde, wobei er sagt, er hat nichts Falsches gemacht, denn Frau Simičková, die Kultusministerin, gehöre einer Partei an, die sich selbst neofaschistisch nennt und insofern sei das keine Überraschung und auch keine Verleumdung. Das wird sich weitergehen. Beweisen ihm drohen tatsächlich bis zu 5 Jahren Haft. Und er sagt auch, er sei nicht der Einzige, der mit solchen Einschüchterungsklagen überzogen wird. Insgesamt aber gibt es so viel Widerstand gegen einen Kahlschlag in der Politik, einen Kahlschlag in der Kultur, einen Kahlschlag auch in der Justiz, die gerade umgebaut wird nach dem Modell Orbán, dass er immer noch die Hoffnung hat, dass die Slowakei sich sozusagen selbst rettet.
Paul Lendt war inzwischen ja schon weit über 90 Jahre alt und so eine journalistische Legende. Der richtet seinen Fokus ja momentan auf Osteuropa oder die prekäre Situation in Österreich.
Lendt ist ja sozusagen ein Universalgenie, hat Bücher geschrieben über die Welt, über Europa, über Ungarn und über Österreich. Er ist seit 1956 in Österreich, der österreichische Staatsbürger, und hat heute zum Schluss unter dem wirklich dem Jubel des Publikums gesagt, er sei Patriot in Österreich und er habe eine neue Heimat gefunden. Er wolle sie nicht zum zweiten Mal verlieren, weil Lendt tatsächlich, der ja nun seit 15 Jahren den Umbau in Ungarn von einer Demokratie in eine illiberale Demokratie beobachtet hat, nun sich wirklich vor allem Sorgen um Österreich macht. Er ist genauso wie viele andere Beobachter in Österreich, natürlich nicht nur Journalisten, sondern auch viele Bürger, die Herrn Kickl nicht gewählt haben, schockiert darüber, dass die ÖVP, die ja lange geschworen hat, nie und nimmer mit einer FPÖ unter Herbert Kickl zu koalieren, nun nach 3-monatigen Verhandlungen plötzlich eine Kehrtwende gemacht hat. Eigentlich steht ganz Österreich fassungslos davor. Und Lendt ist einer der größten Kritiker dieser Richtung, weil er sagt, das, was Orbán vorgemacht hat, was jetzt Fico in der Slowakei mit ungeheurer Geschwindigkeit versucht, gerade nachzuvollziehen, was in Polen schon stattgefunden hat, wofür das Russland von Herrn Putin Modell steht, das droht auch hier zu passieren.
Ja, und man kann immer sagen, Kultur ist in solch brisanter Situation eher eine Randnotiz. Aber wir sehen ja, dass Rechtspopulisten die Kultur ganz stark für ihre Politik vereinnahmen. Lassen sich da Erfahrungen etwa aus Ungarn und der Slowakei auch auf Österreich am Ende vielleicht ja sogar auch auf Deutschland übertragen? Taktiken, Techniken?
Also was sicher ganz interessant ist, auch das hat sich heute in der heutigen Diskussion im Akademietheater sehr schnell herausgestellt, es wird in der Regel immer, wenn eine solche Aushöhlung einer Demokratie geplant ist, wie sie Orbán ja nun schon lange geplant hatte und Kickl möglicherweise auch plant, dann wird parallel zu einer Entmachtung der Justiz und einer Umformung des Wahlrechts, die den jeweiligen Regierenden nützt, auch immer schnell die Kulturlandschaft umgewandelt. Das reicht natürlich zum einen von Entlassungen und Schließungen von Kulturinstitutionen. Die FPÖ in Österreich fordert ja genauso wie jetzt Herr Fico in der Slowakei oder Orbán schon lange eine nationalistische, traditionalistische, eher völkische Kultur, die die Heimat befördert und gegen woke und gegen liberal und so. Also das ist ja überall in Europa zurzeit zu beobachten. Was an sozusagen dieses Orbán-Drehbuch, was davon jetzt übertragen wird, ist aber vor allem auch die Entkernung von Institutionen, die dahin führen kann, dass zum Beispiel die Medienlandschaft eingeschränkt wird, die Wissenschaftslandschaft eingeschränkt wird. Das ist, glaube ich, das, wovor alle am meisten Angst haben. Der Aufkauf von Medien, die Zerschlagung von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, das ist in der Slowakei ja passiert, das ist in Ungarn passiert, wo das Öffentlich-Rechtliche im Rahmen eines großen Arrangements von Medien, inzwischen gehören 85% aller Medien in den staatsnahen oder Fidesz-nahen Raum, sehr schnell ging. Und davor wird auch in Österreich gewarnt. Die FPÖler haben in den letzten Wochen schon angekündigt, dass sie sich auf die sogenannten Systemmedien konzentrieren wollen, da die Meinungsfreiheit beschränken wollen. Sie wollen den ORF, das öffentliche Fernsehen, entpolitisieren und nach eigener Maßgabe wieder repolitisieren. Sie haben linksliberale Blätter wie den Standard eine Scheißzeitung genannt. Sie haben gedroht, die Medienförderung zu reduzieren, Inserate zu reduzieren und haben zugleich, und ich glaube, man muss das immer in einem Paket sehen, eine eigene Fernseh-, Radio- und Medienlandschaft aufgebaut. Also nicht nur Social Media, sondern auch eigene Sender und versorgen ihre eigene Blase mit eigenen Medien. Das ist in der Slowakei noch nicht so weit, aber wohin das führt, hat man jetzt auch in Rumänien gesehen mit der Präsidentschaftswahl, wo ein Kandidat im Grunde nur über die Social Media ganz schnell nach oben kam. Also ich glaube, man muss immer beides im Blick behalten. Medienfreiheit, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit und Social Media.
Frau Kahlweit, was glauben Sie denn, kann man diesen europaweiten Rechtsruck mit all diesen einschneidenden Veränderungen, die drohen, noch eindämmen? Oder ist das eine Form von historischer Schicksalhaftigkeit?
Politik ist ja nie schicksalhaft, wie wir wissen. Es gibt Wahlen immer noch, auch wenn in einigen Ländern, wie eben in Ungarn beispielsweise, das Wahlsystem so verändert wurde, dass es jetzt nur noch sehr schwer ist, Herrn Orban abzuwählen und in Putin überhaupt keine freien Wahlen mehr möglich sind in Russland. Aber nichtsdestotrotz ist Politik nie schicksalhaft. Es gibt, angefangen von den Möglichkeiten des Widerstandes auf der Straße, über Nichtregierungsorganisationen, über Aufklärungsarbeit bis hin auch zum Eintreten in Parteien, sehr viele Möglichkeiten. Und Michal Horecki, der Autor aus der Slowakei, der heute eben mit auf dem Podium saß, hat auch einen lauten Appell an die Österreicher gerichtet, als er sagte, bei mir in der Slowakei fangen die Leute schon an, ganz leise mit mir zu sprechen, weil sie sagen, man darf jetzt ja nicht mehr öffentlich reden, sonst kriegen wir Ärger. Und er hat gesagt, bleiben Sie laut, gehen Sie auf die Straße, wenden Sie sich an Ihre Abgeordneten, machen Sie Druck, geben Sie nicht auf. Wenn wir aufgeben würden, dann könnten wir unsere Demokratie auch gleich vergessen.
Das heißt, da ist Widerstand zu spüren, haben Sie ja auch im Gespräch eingangs erwähnt. Und das kennt man ja auch, dass der Widerstand dann wächst, wenn die Bedrohung größer wird. Die Frage ist eben, ob es dann nicht zu spät ist oder ob es dann quasi umso länger dauert, um einen Schwenk in die andere Richtung zu bewegen.
Da sagen Sie natürlich etwas sehr Wichtiges und ich bin da auch relativ ratlos an dem Punkt, weil ich das zurzeit in Österreich mit Erstaunen beobachte. Ich lebe jetzt seit insgesamt 10 Jahren hier und diese Koalition, die sich jetzt gerade rausschält, habe ich nicht erwartet. Wie gesagt, sie war auch immer negiert, immer geleugnet worden, dass es sie jemals geben könnte. Und ich bin schon auch fasziniert, wie still das Land ist, wie wenig Widerstand es gibt, wie eine Schockstarre zurzeit. Als warteten alle drauf, dass sich dieser Albtraum möglicherweise doch noch von selber auflöst. Und ja, es ist sicher oft sehr spät, zu spät weiß ich nicht. Auch da kann ich jetzt als positives Beispiel trotz meines Pessimismus wieder nur Ungarn hervorhoben, wo Herr Orban wirklich sehr weit gekommen ist. Aber auch da ist out of the blue vor etwas mehr als einem Jahr ein neuer Kandidat auf die Bühne getreten, Peter Magyar, der zurzeit bei über 30% steht und selbst mit diesem auf vieles zugeschnittenen Wahlsystem immerhin doch Chancen hat, wenn er nicht in einer unfassbaren Schmutzkampagne im nächsten Jahr sozusagen politisch fertig gemacht wird, Orban Konkurrenz zu machen. Also es gibt Hoffnung auch in solchen Systemen. Paul Lendwey, der aus Ungarn stammende Österreich-Experte, hat heute gesagt, worauf wir achten müssen, ist, dass wir nie von einem Politik- oder einem Regierungswechsel reden, sondern was wir hier sehen, ist ein Systemwechsel. Darauf legte er Wert. Und bevor dieser Systemwechsel vollzogen ist, muss der Widerstand einsetzen, weil dann ist es wirklich zu spät.
Und weil diese Veranstaltung, die Sie moderiert haben, heute im Akademietheater stattgefunden hat, wie sehen Sie den Einfluss der Kultur auf so politische Entwicklung?
Die Zahl derer, die gerade aufgrund dieser Entwicklung der letzten Wochen skeptischer geworden ist, empörter geworden ist, sicher auch politikverdrossener geworden ist, die ist eher gewachsen. Und ich glaube, auch bei allem Versuch, jetzt kritische Medien klein zu machen, solche Zeiten sind auch immer die, in denen kritische Medien gleichzeitig zumindest Zulauf von denen haben, die neugierig sind auf das, was die andere Seite, nicht nur die FPÖ-Blase, zu sagen hat. Also ich weigere mich zu glauben, dass es sozusagen zu spät ist. Die Kulturlandschaft in Österreich ist bunt und vielfältig. Die Parteienlandschaft ist immer noch bunt und vielfältig. Es gibt unglaublich viele private Initiativen, kleine Blätter, die jetzt möglicherweise florieren werden. Viele Investigativjournalisten. Es gibt auch immer noch, muss man auch sagen, eine unabhängige Justiz, Korruptionsverfahren gegen Leute, die jetzt in die Regierung streben. Die sind ja angefangen von Sebastian Kurz über Teile der ÖVP, alle noch nicht beendet. Also auch die Justiz recherchiert weiter, ermittelt weiter. Da wird es möglicherweise in diesem Jahr noch Anklagen geben. Also ich würde mal sagen, da ist immer noch viel in Bewegung.
Katrin Kalweit, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Fangesänge in Fußballstadien haben es längst auch in die Theater geschafft. Die Oper Dortmund brachte sie schon auf die Bühne und auch im Open-Air-Stück des Düsseldorfer Schauspielhauses zur Fußball-EM im vergangenen Sommer spielten diese Hymnen eine große Rolle. Und nun geht es ins Museum mit ihnen. Der in New York geborene und in Berlin lebende Musiker und Künstler Ari Benjamin Myers hat für das Museum Abteiberg in Mönchengladbach die Installation Hymnus geschaffen und zwar zusammen mit Fans von Borussia Mönchengladbach. Stefan Keim war dort.
Der Hauptbahnhof in Mönchengladbach ist eine ziemlich trostlose Gegend. Überall Dreck, Krach und Baustellen. Susanne Titz, die Direktorin des Museums Abteiberg, wollte sich zuerst an diesem Bahnhof treffen. Es geht um die Verbindung von Kunst und Stadt.
Hier hat die erste große Beuys-Ausstellung stattgefunden, 1967. Und hier hat Johannes Kladders damals in einem Provisorium von Museum Ausstellungen gemacht, die das Prinzip des Ausstellens völlig verändert haben.
Kunst im öffentlichen Raum, sichtbar sein außerhalb der eigenen Blase, das ist ihr wichtig. Und so haben Susanne Titz und ihr Co-Kurator Gianmarco Hölk auch das dreiteilige Projekt Kunsthalle for Music mit dem Musiker und Künstler Ari Benjamin Meyers konzipiert. Der erste Teil war ein Performanceabend im Skulpturengarten, der zweite eine Ausstellung mit Live-Musik. Nun geht es um die Fangesänge im Fußballstadion.
Es ist ja völlig durchchoreografiert, in der Tat. Es ist nicht zufällig oder nicht irgendwo spontan, was da gemacht wird, sondern es ist eine Inszenierung, die im Fußballspiel stattfindet, immer wieder unterschiedlich sein kann.
Ari Benjamin Meyers hat Fußballfans gebeten, ihre Lieder zu singen, und zwar an Orten, mit denen sie sich identifizieren. Wir gehen raus aus dem Bahnhof. Direkt gegenüber liegt ein riesiges heruntergekommenes Gebäude. Die braune Farbe blättert ab, die Fensterscheiben sind beschmiert. Die Lokalzeitung nennt es eine Schrottimmobilie. Aber für die Fans gehört es zu den vertrauten Orten ihrer Stadt.
Es müssen auch Orte sein, wo man das Problem oder eine schwelende Unklarheit darüber, was diese Stadt ist, spürt. Und damit sind wir bei Horst Westland. Das ist so etwas, was seit langem leer steht und immer auf eine Zukunft hofft.
Die Reise geht an einer Konzerthalle vorbei zum ehemaligen Stadion auf dem Bökelberg. Heute ist es ein Neubaugebiet. Ein kleiner Teil mit Treppen ist erhalten geblieben. Auch hier haben sich Fans getroffen, um mit Ari Benjamin Meyers Gesänge aufzunehmen. Die älteren Herren tragen Jacken voller Wimpel, sogenannte Kutten. Sie haben noch die große Zeit von Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren erlebt. Nun sind sie Teil einer Kunstinstallation. Wir fahren zum Museum Abteiberg. Die Ausstellung Hymnus besteht aus zwei Räumen. Eine 10-minütige Filmdokumentation erzählt, wie die Aufnahmen zustande gekommen sind. Nebenan kann man den Fangesängen über Kopfhörer lauschen und schaut dabei auf Gedichte, in deren Mitte immer vom gnädigen 1:1 die Rede ist, der Möglichkeit im Fußball sich friedlich unentschieden zu trennen. Ob die Fans etwas damit anfangen können, wenn sie ins Museum kommen sollten? Auf jeden Fall ist die Installation kein soziales Projekt, sagt Ari Benjamin Meyers.
Das ist ein Kunstprojekt, das ist ein Kunstwerk aus zwei Gründen. Erster Grund, ich bin Künstler, ich bin nicht Sozialpädagoge, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Zweitens aber, was ich so über die Jahre so gelernt habe, ist, dass eigentlich ist dieses Kunst, wenn man es von Anfang an deklariert und man sagt, wir machen ein Kunstwerk zusammen, dann ist so ein Rahmen, so ein Frame und innerhalb dieser Rahmen ist man frei.
Meyers hat auch selbst eine Hymne komponiert, einen atonalen Fangesang. Elftonmusik nennt er seine Technik, weil es zwar, wie wir nicht erst seit Arnold Schönberg wissen, 12 Töne gibt, aber beim Fußball immer 11 Männer oder Frauen auf dem Feld stehen. Die neue Hymne tönt in Dauerschleife aus Lautsprechern in der Installation. Die Frauen, die hier sauber singen, klingen fast wie ein Kirchenchor. Aber hat die atonale Hymne auch Gnade bei den Hardcore-Fans gefunden?
Besser als ich dachte. Ich wusste schon, das könnte leicht provokativ sein. Wir haben es zusammen geprobt, das war mir sehr wichtig.
Außerdem hat das Museum Meyers Hymne auf einen Schal gedruckt und die Schals im Stadion verteilt. Borussia Mönchengladbach hat mitgemacht. Aggression und Gewaltbereitschaft, die unangenehmen Seiten mancher Fußballfans bleiben ausgespart, das ist Ari Benjamin Meyers bewusst.
Aber ich dachte, wenn man eine ganze Familie sieht oder wenn man alt und jung dieses Zusammenproben, zusammenkamen. Ich dachte, das ist wichtig, vielleicht gerade das zu zeigen.
Meyers und das Museum Abteiberg wollen Gemeinschaft stiften. Nach dem Ende der Ausstellung sollen die Gesänge über QR-Codes weiter präsent bleiben, und zwar an den Orten, an denen sie aufgenommen wurden, vom alten Bökelberg bis zur Schrottimmobilie, als Momente der Identifikation in einer Stadt mit vielen Problemen.
Das Finale des Projekts Kunsthalle for Music im Museum Abteiberg. Stefan Keim berichtete über Hymnus, eine Komposition, der Komponist R. Benjamin Meyers mit Borussia-Fans entwickelt hat, bis 23. Februar im Museum Abteiberg. Und die Feuilletons von morgen Montag hat Charlotte Weinreich gelesen.
Die Welt schaut auf Donald Trump und auch in den Feuilletons dreht sich alles um die Stimmung vor seiner zweiten Amtseinführung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fragt Torben Lütjen, wie gefährlich kann Donald Trump als Präsident der Demokratie werden? Die Antwort lautet, wenig überraschend, sehr gefährlich. Hilfreich sei vor allem der Vergleich zwischen Trump 1.0 und Trump 2.0. Während Trump in seiner ersten Amtszeit noch gelegentlich Widerstand aus den eigenen Reihen erfuhr, hat er sich die Republikanische Partei längst untertan gemacht, erklärt Lütjen. Und weiter, bis zu den nächsten Zwischenwahlen 2026 kann er mit Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses durchregieren. Über die politische Opposition schreibt Lütjen, auch hier kein Vergleich zum Januar 2017, als sich überall im Land spontan sozialer Protest organisierte. Statt Mobilisierung und Wachsamkeit herrscht heute Resignation und Fatalismus. Was soll da noch Hoffnung machen? Der amerikanische Föderalismus und die starke Stellung der Bundesstaaten dürften das effektivste Gegengewicht sein. Daran hält sich Lütjen fest. Und am Offensichtlichen. Trump ist immer noch Trump. Am Königshof kommen und gehen die Favoriten. Es wird ihm um das Gleiche gehen wie zuvor. Die maximale Absorption unserer Aufmerksamkeit. Vielleicht wird er dann vor lauter Drama nicht so recht zum Schleifen der Demokratie kommen. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Hilmar Klute, Kolumnist in Washington, von Mails, die ihn aus Deutschland erreichen. Offenbar sehen viele seiner Freunde für die USA schwarz, während sie es zu Hause noch aushaltbar finden. Klutes Reaktion? Ich möchte nicht mit monströsen Vergleichen experimentieren, weil einem monströse Vergleiche so leicht um die Ohren fliegen können. Aber ich finde die Vorstellung, dass Alice Weidel auf ein politisches Amt vereidigt werden könnte, ungleich infernalischer als die Inauguration von Donald Trump. Apropos Alice Weidel. Im Tagesspiegel nimmt Joachim Huber die Wahlprogramme der Parteien unter die Lupe. Er will wissen, was sie mit Fernsehen und Radio vorhaben. Die Alternative für Deutschland, schreibt Huber, bleibt auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ihrer Hau-weg-den-Scheiß-Rhetorik treu. Also müssen nicht nur die Windräder in Deutschland fallen, sondern auch der Rundfunkbeitrag. Bei der politischen Konkurrenz sieht es weniger radikal, aber auch deutlich weniger konkret aus. Die Union äußert sich zum Thema Rundfunk und Medien sogar so schmal, dass Huber am Ende nur feststellt, es braucht viel Fantasie, um zu erkennen, wie sich daraus das Versprechen des Wahlprogramms Politikwechsel für Deutschland ableiten lassen soll. Bleiben wir beim deutschen Fernsehen. Im Interview mit der Welt erzählt Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber von seinem neuesten Projekt, einem experimentellen Talkformat. Das findet nicht etwa im Fernsehen statt, sondern ganz analog im Berliner Pfefferberg-Theater. Schreiber erklärt, auf der Bühne gibt es eine andere Lockerheit. Auf die Frage, ob man im Fernsehen also nicht frei diskutieren könne, antwortet Schreiber, welcher Mensch redet vor einer Kamera so, wie er in den eigenen vier Wänden reden würde? Ich finde, das kann man dem Fernsehen nicht vorwerfen. Es wäre übernatürlich, wenn jemand mit völliger Gelassenheit ins Fernsehen geht. Da fällt mir allenfalls Donald Trump ein. Der spricht so schnodderig und stammtischmäßig, dass es so wirkt, als ob er sich überhaupt keine Gedanken macht. Und damit wären wir am Ende dieser Presseschau wieder bei dem Mann, der am Montag ins Weiße Haus zurückkehrt.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.